Predigt sein, sondern eher eine geistliche Stellungnahme. Im ersten Teil, ich weiß nicht genau, ob wir zum zweiten Teil kommen, es hat zwei Teile, der zweite Teil ist viel stärker eine Ermutigung für den Einzelnen. Der erste Teil ist eher eine Sichtung für die ganze Gemeinde, wo Licht auf eine Sache fällt. Und damit ihr auch wisst, wie ich hier stehe und wie wir als Gemeinde stehen und in welche Richtung wir hier gehen. Ja. Vergangene Woche hatten wir einige besondere Gebetsabende zum Jahresbeginn. Am Dienstagabend ging es dabei in erster Linie um das, was momentan weltweit geschieht und was auch in unserem Land geschieht. Weil an dem Abend nur ein Teil der Gemeinde dabei war, möchte ich gerne noch einmal einige Gedanken wiederholen, da manches von dem, was im Moment vor sich geht, ganz unmittelbar auch uns als Gemeinde betrifft. Und ich denke, es ist wichtig, über diese Dinge zu sprechen, um hier auch Klarheit zu bekommen und einen Stand zu bekommen, der uns Festigkeit gibt. Seid ihr da? Okay. Dieses vergangene Jahr 2015 war für uns alle enorm ereignisreich, sowohl weltpolitisch als auch gesellschaftlich in unserem eigenen Land, als auch für uns als Gemeinde und auch natürlich für jeden Einzelnen eben ganz persönlich. Jeder von uns hatte in dieser Zeit seine ganz individuellen Herausforderungen. Zum einen in Bezug auf das, was uns sehr nahe ist, in Bezug auf uns selbst, auf unsere Familien, auf unseren Beruf, auf unsere Finanzen. Manche kämpfen hier, manchen geht es sehr gut, manche kämpfen hier in diesen Bereichen. Und eben auch in Bezug auf unser persönliches Befinden, auf unsere Innenverfassung. Das sind Dinge, die spielen alle eine Rolle in unserem Leben und die beschäftigen uns immer wieder. Aber es gab auch Herausforderungen in Bezug auf das, was von außen auf uns zukam, wie die schier nicht enden wollende Welle von Menschen, der Strom der Flüchtlinge, die zu uns in unser Land kommt. Andere Spannungsfelder, wie die Banken- und Eurokrise, Griechenland oder der mit Gewalt vorangetriebene Genderwahnsinn treiben in dieser fallen ein Stück weit zurück im Moment und werden gar nicht mehr so stark wahrgenommen, weil im Moment eines im Blickfeld ist, was alle beschäftigt, und das ist eben dieses eine Thema. Und es ist eine Tatsache, Ängste und Befürchtungen treiben die Menschen um in unserem Land. Ja. Und ich möchte das nicht einfach abtun. Viele sind beunruhigt und machen sich ernsthaft Sorgen um die Sicherheit im Land. Andere sehen auch nur ihren Wohlstand in Gefahr. Hier habe ich relativ wenig Verständnis, weil wir zu den Reichsten überhaupt gehören. Und hier etwas abzugeben, ist völlig okay, meiner Meinung nach. Jesus sagt, wer zwei Kleider hat, der gebe dem, der keines hat. Ja. Wer zu essen hat, der gebe dem, der nichts hat. Das ist gerade für uns eine Selbstverständlichkeit. Aber es gibt auch im Moment eine Art Gemengenlage. Da hat sich etwas zusammengebraut, das den sozialen Frieden tatsächlich ernsthaft gefährden könnte. Und manche Entwicklungen, die sich jetzt ereignen, die kommen so schnell, dass wir teilweise gar nicht mehr mitkommen. Es ist fast so, als ob sich die Ereignisse überschlagen. Jedenfalls sind wir in einer Zeit mit enorm viel Bewegung. Und ich glaube, dass das nicht alles zufällig ist. Ich glaube sehr wohl, dass unser Gott hier das alles umfängt und auch dahinter steht und dass er die Kontrolle in dem allen hat. Das ist die Basis, von der wir als Christen ausgehen, dass nichts ohne seine Zustimmung geschieht, dass alles an ihm vorbei muss, ja, dass sogar sein Wille in diesen Dingen geschieht. Die große Frage ist natürlich, wie ist das alles einzuordnen, was im Moment geschieht? Und wie gehen wir damit um? Und hier sind sich auch die Christen nicht einig. Wie interpretieren wir alle diese Ereignisse? Auch die von Köln, und ich bin jetzt einmal ganz aktuell, ja, die momentan ja alles überlagern und die in weiten Teilen in der Bevölkerung zu den schlimmsten Assoziationen führen, letztendlich. Was wird noch alles geschehen, fragen sich die Leute. 2016, Schicksalsjahr. Ich denke, das können wir alles sehen. Unser Land ist mittlerweile im Hinblick auf Menschen, die in unser Land strömen, gespalten. Das ist nicht ein Ding, sondern da ist etwas gespalten. Und die Übergriffe in Köln, die scheinen tatsächlich denen Recht zu geben, die es schon immer gewusst haben, die schon immer gewarnt haben und die das noch nie wollten. Ja, ganz klar. Und die Politiker, sie können sich nur schwer, kaum, manchmal gar nicht einigen. Weil natürlich jede Entscheidung, die getroffen wird, bringt oder kostet auch Wählerstimmen. Auch das spielt eine große Rolle, weil warum so wenig vorwärts geht in der Beziehung im Hinblick auf Integration und nicht nur Schutzfunktion, um irgendwie das Ding in den Griff zu bekommen. Man denkt meiner Meinung nach viel zu kurz hier. Nicht alle, aber viele. Ja. Inzwischen werden auch die, die sich für Flüchtlinge und für diese Menschen einsetzen, immer öfter verunglimpft, zum Beispiel als Gutmenschen. Ist ja das Wort des Jahres jetzt, ja. Oder als blauäugige Sozialromantiker, die nicht die Gefahr und nicht die Gefahren sehen, die mit ihrer Hilfsbereitschaft quasi alles noch verschlimmern. Ich frage mich ehrlich, wenn die Tausenden von Helfern hier nicht hineingegangen wären, wo unser Land dann jetzt wäre? Ich bin überzeugt, das wäre eine Gemengenlage, die nicht mehr zu kontrollieren wäre. Das wäre wirklich gefährlich, ja. Und dann wüsste ich nicht, was passiert, wenn sich die vielen Tausenden und Abertausenden Helfer hier nicht gekümmert hätten. Von der Regierung her alleine wäre das nicht zu handeln gewesen. Das ist eine Tatsache. Tatsache ist einfach, die Situation ist, wie sie ist. Und wenn Menschen nicht einfach hineingegangen wären, was dann? Was dann? Hier geht es nicht darum, alle Fragen gleich von Anfang an gelöst zu haben, bis man überhaupt mal einen Handschlag tut, sondern unmittelbar zu helfen und der ersten Not auszuhelfen. Darum geht es eigentlich. Und es scheint so, als ob der Ton, der angeschlagen wird, tatsächlich zunehmend rauer wird. Wer sich hier klar, ganz klar pro positioniert, für den kann es bald, ist meine Meinung, recht einsam werden, wenn die Masse einen anderen Weg geht. Das kann durchaus sein. Und wir haben das schon öfter erlebt, wo wir uns positioniert haben, zum Beispiel in Bezug auf Israel. Wenn du dich hier positionierst und Kontur zeigst, wird es immer Leute geben, die in Gegnerschaft sind, wo du angegriffen wirst. Das haben wir auch hier erlebt. Ja. Und in dem Fall ist es nicht anders. Übrigens, und das möchte ich auch einmal deutlich betonen, gerade auch für die Leute, die meinen, dass wir vielleicht nur irgendwie helfend da sind und uns sonst weiter keine Gedanken machen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Mir ist durchaus bewusst, dass der Riss, wie er jetzt in unserem Land ist, dass er möglicherweise auch durch eine Gemeinde gehen kann, in einer ähnlichen Art. Aber ich möchte zu bedenken geben, ihr Lieben, für uns hier als Gemeinde, als Christen, als Gläubige, die Jesus nachfolgen, geht es nicht in dem, was wir tun, um eine politische Stellungnahme. Und das möchte ich auch sagen. Auch wir als Christen haben im Hinblick auf die Probleme, die im Moment hier sind, nicht die ultimative Antwort, für die wir vielleicht auch noch kämpfen und politische Übereinstimmung suchen. Auch das ist nicht der Fall. Das ist nämlich die Aufgabe der Politiker und der vom Volk gewählten Verantwortungsträger in unserem Land. Die haben diese Aufgabe. Und hier muss man sehen, wo man sich einmischt und wenn man sich einmischt, in welcher Art, wie man das überhaupt tut. Ja. Was wir aber tun, und das betone ich, was wir aber tun und versuchen ist, denen die Hand zu reichen, die Hilfe brauchen. Selbst wenn dabei die Möglichkeit besteht, in manchen Fällen auch ausgenutzt zu werden. Die Alternative aber, deshalb nichts zu tun, kommt für mich und für uns, hoffe ich, schlicht nicht in Frage, weil dies grundsätzlich dem Vorbild Jesu zuwiderläuft. Ja. Er hat allen geholfen, allen, die zu ihm kamen, selbst wenn einige darunter waren, die nachher mit der Masse riefen, hinweg mit ihm, wir wollen ihn nicht, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Auch ihnen hat er geholfen. Ja. Er war bereit, das, was er lehrte, auch zu leben. Bis dahin, dass es ihn dasselbe gekostet hat am Ende. Stimmt's? Jawohl. 10 Aussätzige in Not riefen und schrien, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Sie riefen um Hilfe und er hat sie ihnen ohne Ansehen der Person gewährt und alle geheilt. Aber nur einer kam zurück, um ihm zu danken. Und das, übrigens, ihr Lieben, war ein Ausländer. Schon erstaunlich, gell? Was? 10 wurden geheilt, sagt er. Und du spürst die Trauer so zwischen den Zeilen, ja. Und nur einer kam zurück. Und das ist ein Samariter, sagt Jesus. Ein Ausländer. Um ihm zu danken. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, zur Zeit des Eisernen Vorhangs gab es in Russland christliche Gemeinden, die genau wussten, dass in ihren Versammlungen auch Agenten des KGB waren und immer wieder kamen, um zu spionieren. Aber sie haben sich trotzdem nicht versteckt, diese Christen damals. Und sie stellten ihre Gottesdienst nicht aus Angst ein, zu denen die Menschen in Massen kamen, um Gottes Wort zu hören. Auch wenn die Verantwortungsträger damit riskierten, verhaftet und für Jahre unter Folter und Repression im Gulag zu verschwinden. Und das ist oft genug geschehen zu der damaligen Zeit. Ja. Aber gleichzeitig kamen auch immer wieder solche zum Glauben, die einfach nur gekommen waren, um der Gemeinde zu schaden. Das gab es schon immer. Aber ich glaube, dass das nur im verschwindend geringen Maß hier der Fall ist. Ihr Lieben, wir leben hier in einem Land, wo schon der Besitz, oder wir leben nicht in einem Land, wo schon der Besitz der Bibel unter Strafe gestellt ist und unter schlimmen Strafen steht, wenn man an Jesus glaubt. Aber eine Gemeinde, die sich in Sachen praktischer Nächstenliebe nicht klar positioniert, sondern sich nur irgendwie durchlaviert, weil es auch einige Reibungsflächen gibt, selbstverständlich, oder geben könnte. Eine solche Gemeinde zeigt kein Profil und verliert an Kontur und Kontur und geistlicher Substanz. Das ist meine aufrichtige Meinung. Ja. Diese Substanz, die zeigt sich nämlich nicht primär im Bibelwissen und in der Kenntnis der Schrift, sondern im schriftgemäßen Handeln. Und das ist ein Unterschied. Die Gemeinde des Herrn darf sich nicht von Ängsten, Befürchtungen und Vorurteilen bestimmen lassen, sondern ihre Richtschnur ist und bleibt das Wort Gottes und das Vorbild Jesu. Ja, das ist die Richtschnur. Jetzt komme ich zu einem zweiten Teil. Ganz kurz, ich streife die Dinge nur, das ist nur ausschnittartig, ja. Das alles bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass jeder, der in unser Land kommt, tun und lassen kann, was er möchte, bis hin zu solchen Auswüchsen, wie wir sie jetzt in Köln erlebt haben. Selbstverständlich nicht. Ja. Wer hier kommt, um Gewalt zu üben, in welcher Form auch immer, um damit vielleicht auch seine Missbilligung und seine Verachtung gegen Land und Kultur zu demonstrieren, der hat, und das ist auch meine Meinung, hier kein Bleiberecht. Ja. Solche Dinge sind absolut schändlich. Und es ist ein eklatanter Missbrauch der Gastfreundschaft und die offensichtliche Verweigerung, die Gesetze und die Kultur des Gastlandes zu respektieren. Es würde mir nie im Traum einfallen, wenn ich in ein fremdes Land gehe, gegen diese Kultur oder gegen die Gesetze des Landes zu gehen. Ja. Und wenn ich nur als Tourist irgendwo bin, ordne ich mich diesen Gesetzen unter. Ist ja selbstverständlich. Aber in diesen Dingen tragen bei uns hier Politik und die ausführenden Organe die Verantwortung, für das Nötige zu sorgen. Das dürfen wir nicht vergessen, ja? Gerade dazu hat der Staat auch von Gott das Schwert, das heißt die richterliche und gesetzgebende Gewalt bekommen und die Aufgabe, für Recht zu sorgen, wie es der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 13 sagt. Deutlich zum Ausdruck bringt. Hier hat der Staat eine Aufgabe und diese Aufgabe hat er von Gott bekommen. Gott tritt hier etwas von seinem Hoheitsrecht ab und sagt, ich gebe dem Staat als meine Dienerin, so beschreibt es Paulus, das Schwert und die Vollmacht für Recht und Gesetz zu sorgen. Und es ist alles besser als Anarchie. Und hier ist der Staat gefordert, dieses Recht einzuklagen und dem Recht auch auf die Sprünge zu helfen und das Recht auch durchzusetzen. So, und das möchte ich sagen, auch hier ist es wichtig, hier sollten wir eindeutig in unserer Position sein. Sowohl in der Offenheit, wirklich helfend hier zu sein, ohne Ansehen der Person und nicht mit Vorurteilen Menschen gegenüber zu sein. Und auch mit dem Risiko, einmal eine übergebraten zu bekommen. Ganz ehrlich. Ja. Ich weiß noch, wie der Markus gesagt hat, der Tag kommt vielleicht, wo ich, wenn ich hier draußen in die Tür stehe, mache, auch mal eine fange. Aber das gehört einfach mit dazu. Das bedeutet nicht, dass all die Menschen irgendwie daneben sind. Die meisten, die allermeisten sind so froh, Hilfe und Annahme zu finden. Aber natürlich gibt es einige, die auch Rabatz machen. Ja. Wie von den unseren auch. Da ist kein Unterschied. So, was ich damit sagen will ist, das alles macht es nötig, gut zu differenzieren und das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und vielleicht sogar noch mit den Wölfen zu heulen. Hier ist es wichtig, dass wir unsere Position als Gläubige und als Christen und als Gemeinde finden und auch einnehmen und diese auch vertreten. Es gibt hier für niemanden einen Maulkorb. Jeder darf denken, was und wie er will, selbstverständlich. Aber das ist die Richtung, in die ich diese Gemeinde führe. Und ich hoffe, dass so viele wie möglich mit dabei sind und ein Ja dazu finden und nicht meinen, dass wir als gut Menschen und blind und blauäugig in die Dinge hineingehen. So, wir sehen sowohl das eine als auch das andere. Aber das andere darf uns nicht abhalten, Hände zu reichen, offen zu sein, Gottes Arm zu sein, Möglichkeiten zur Hilfe zu finden und anzubieten. Beides gehört dazu. Ja. Hier gäbe es natürlich noch viel zu sagen, da reicht jetzt die Zeit nicht. Aber ich möchte an dieser Stelle nur noch eine Sache nennen, in der ich in diesem Zusammenhang auch deutlich die Hand Gottes sehen kann. Und auch das betrifft uns ganz unmittelbar. Im Jahresanfang 2015 wussten wir noch nicht, ob wir als Gemeinde überhaupt hier in diesen Räumen bleiben können. Ihr könnt euch erinnern, ja? Die neuen Nachbarn im Dachgeschoss, für die wir intensiv gebetet haben, sowohl im Gottesdienst als auch in der Gebetswoche am Jahresanfang. Wir haben sie wirklich von Herzen gesegnet. Das ist ja auch das, was Jesus sagt. Ja, segnet die euch verfolgen. Und sie wollten uns wirklich draußen haben. Vor Gericht hieß es, eine Kirche hat im Eicherpark nichts verloren. Ja, aber sie schon, dachten sie. Ja. Sie haben natürlich nicht mit unserem Gott gerechnet, der lebendig ist und die Dinge ordnet. Jedenfalls, wir hatten keine Ahnung zum Jahresanfang, wie das alles weitergehen würde. Wir konnten nur unseren Gott bitten und ihm danken, dass er helfend mit dabei ist und dass er das Richtige tut. Ja. So, und das ist inzwischen tatsächlich geschehen. Gott sei Dank, für uns ist alles zum Guten geklärt. Wir können in diesen Räumen bleiben. Ja, das wissen wir noch nicht sehr lange, eigentlich erst seit November, aber seitdem wissen wir das. Ludwig hat es vor 14 Tagen auch nochmal angesprochen. Ja. So, und jetzt nicht zuletzt deshalb, weil wir in diesen Räumen weil wir diese Räume haben und die auch behalten dürfen, gab es auch eine Entwicklung für uns als Gemeinde, die an Räume gebunden ist, die wir so Anfang des Jahres gar nicht voraussehen konnten. Keiner von uns. Ich kann mich noch sehr gut an die Gebetswoche Anfang Januar erinnern, 2015, wo wir an einem Abend einmal nicht das gebetet haben, was uns wichtig war. Wir haben nicht dafür gebetet, was wir uns wünschen, was wir möchten oder was wir glauben, wofür wir beten sollten, ja, oder was der Herr für uns tun soll. Dafür haben wir nicht gebetet, ja, sondern es war ein Abend, wo wir ganz bewusst gefragt haben, was denn auf dem Herzen Gottes ist, ja. Was ist denn sein Anliegen für dieses kommende Jahr, ja? Was ist ihm, unserem Herrn, wichtig für die Zeit, die vor uns liegt? Jesus sagt einmal, so sollt ihr beten, so lehrt er seine Jünger zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe im Himmel, so auch auf Erden. Und dann haben wir gefragt, ja, was ist denn der Wille Gottes? Jetzt wollen wir einfach mal bitten und fragen und auch sehen aus der Schrift oder aus dem, was ist. Was ist denn der Wille Gottes? Und wir haben dann dafür gebetet. So haben wir gefragt. Und das haben wir im Gebet vor unserem Herrn gebracht. Was dann dabei herauskam, ihr Lieben, das kann man im Nachhinein jetzt sehen, hat tatsächlich einiges verändert. Und wir sind inzwischen eigentlich nicht mehr genau dieselbe Gemeinde, die wir zuvor waren. Da haben sich Dinge radikal bewegt, ja. Ich sehe und höre das immer wieder, was Gott im vergangenen Jahr getan hat, hat uns alle überrascht. Auch wenn es möglicherweise nicht allen alles gefallen hat, ja. Aber es ist eine Tatsache, dass ganz viel geschehen ist und dass wir immer noch in einer Entwicklung sind. Aber was geschehen ist, ihr Lieben, das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, wie dieses Jahr begonnen hat. Und das ist ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Das weiß man eigentlich, aber vielleicht berücksichtigen wir es nicht genug. Ja. Es hat nämlich gezeigt, wenn wir nicht auf uns selbst fixiert sind, wieder einmal gezeigt, wenn wir nicht auf uns selbst fixiert sind, nicht auf uns selbst fixiert bleiben, bei allem, was uns auch bewegt, wenn wir nicht nur unser Wohlergehen im Auge haben, dass es uns gut geht, dass wir gesegnet sind, dass unser Wille geschieht, dass unsere Vorstellungen sich erfüllen, sondern wenn wir uns aufmachen, Gott zu ehren und ihm zu dienen, und zwar ganz praktisch, so wie er es auch in seinem Worte sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Wenn wir das tun, dann dient Gott uns. Dann handelt er einfach an uns. Dann bekommen wir eine neue Perspektive, die nicht auf uns fixiert bleibt, sondern über den Horizont schauen kann. Dann nimmt man etwas anderes wahr in diesem Wegblicken von uns selbst und im Hinblicken auf den anderen, dem man dient, geschieht etwas, was uns dient und uns wiederum weiter freisetzt. Es ist erstaunlich, was hier passiert. Und ehrlich gesagt, in den ganzen Jahren, die ich jetzt mit Jesus lebe, habe ich es nie anders erlebt. Ich kann mich erinnern, wir waren frisch bekehrt und haben damals als kleine Gruppe gleich begonnen. Wir sind dann auf die Straße und wir waren im Olympiazentrum. Innen haben die Rolling Stones gespielt und wir haben draußen gepredigt und evangelisiert und Dämonen ausgetrieben. Das haben wir auch getan, ja. Zumindest dachten wir, dass es das gewesen wäre. Bis dann einer, an dem wir gearbeitet haben, gesagt hat, ich bin bloß besoffen, ich habe keine Dämonen, ja. Aber es ist viel geschehen und ich bin heute mehr denn je überzeugt, das hat mir über viele meiner eigenen Problematiken, und ich war ein zerbrochener junger Mann damals, hinweggeholfen und mir enorm viel Heilung beschert, weil ich das getan habe mit all den anderen zusammen, die mit dabei waren. So, wenn wir uns jetzt öffnen, mehr und mehr anderen hier auch zu dienen und weitere Möglichkeiten zu suchen, wie können wir das tun? dann heißt es natürlich nicht, dass jedes einzelne Gemeindeglied immer und überall bei allen dabei sein muss. Ich möchte hier keinen Druck verbreiten. Mensch, das machen wir jetzt und da muss ich jetzt rein. Nein, nein. Es können nur die rein, die ein Herz dafür haben und die dann auch tatsächlich von Herzen mit dabei sind. Niemand, der sich gezwungen fühlt. Das ist auch klar. Und es ist auch gar nicht möglich. Viele, die meisten müssen zu bestimmten Zeiten arbeiten, die könnten sich gar nicht beteiligen, wie zum Beispiel bei Menü und Mehr, wo 12 Mitarbeiter mit dabei sind und wir einmal im Monat einen ganzen Tag hier verbringen mit Gästen, die von außerhalb kommen. Ja. Und es war so stark, jetzt auch letzten Mittwoch wieder, da saß ein Mann da, 79 Jahre alt, mit Krücken, der kann nicht mehr richtig laufen, sein Radl hat er jetzt verschenkt. Da sagt er, ich sitze alleine zu Hause und warte eigentlich nur noch auf den Tod. Ja. Du, das macht schon traurig. Und dann sagt er, aber er freut sich immer so, wenn er hierher kommen kann. Und hier am Tisch sitzen kann, der hat dann so sein Grüppchen, die haben sich ja dann alle gefunden. Die haben ja alle so ihre Stammtische buchstäblich, ja. Und einfach hier Zeit verbringen können und reden können und finden Anteilnahme, hören Gottes Wort und so weiter. Und das tut ihnen gut, ja. Wir sind natürlich in der Regel darauf fixiert, die alle zu bekehren. Aber das ist allein Gottes Werk. Wir dienen ihnen mit den Möglichkeiten, die wir haben, nicht mehr und nicht weniger. Und Gott segnet, wie er uns gesegnet hat. Ja. So, was diese neuen Dinge betrifft, kann auch nicht jeder mitarbeiten und ist auch gar nicht notwendig. Aber es ist wichtig, dass wir als gesamte Gemeinschaft auch Ja dazu sagen. Dazu sagen, was uns von Gott vor die Füße gelegt wird und dass wir gemeinsam dafür stehen. Egal in welchem Bereich der Gemeinde ich gerade meinen Dienst versehe, das spielt keine Rolle. Sondern dass wir gemeinsam Ja dazu sagen. Und ich möchte es einmal deutlich ausdrücken. Wir sind, und das ist immer unser Wunsch gewesen, eine dienende Gemeinde. Aber nicht eine Gemeinde, die nur sich selbst dient und um sich selber dreht. Ja, das möchte ich nicht sein. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir das wirklich mit dem Herzen auch ergreifen. Wer gibt, dem wird gegeben. Und ich möchte hinzufügen, nichts genommen. Nichts genommen. Ja. Je mehr wir loslassen und geben, desto mehr kommt nach aus der Quelle, die nicht versiegt. Ja. Wer anderen dient, dem wird gedient. Das sind wirklich geistliche Prinzipien, die nicht im Universum irgendwie sind, sondern von denen Gott gesprochen hat, von denen Jesus gesprochen hat. Und wenn wir seine Nachfolger sind, und er sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu dienen. Und wenn wir seine Nachfolger sind, dann sollten wir nicht nur den Dienst Gottes an uns anstreben, sondern auch mehr Freiheit und mehr Zupackendes entwickeln, dort zu dienen, wo wirklich Not ist, ja, selbst Diener zu sein. So, auch deshalb ist es so wichtig, sich einmal zu besinnen und den eigenen Standort zu bestimmen und gegebenenfalls auch eine Kurskorrektur vorzunehmen. Eine Rückbesinnung vielleicht auf das, was wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt. Ja. Dass wir ein Umdenken auch zulassen in diesen Dingen. Das war der erste Teil. Jawohl. So, wir kommen ja hier nicht an den Dingen vorbei. Ja. Was draußen geschieht, bewegt uns auch hier drinnen. Ist doch ganz klar. Die Frage ist eben nur, wie gehen wir damit um? Wo sind wir positioniert? Was lassen wir zu? Was lassen wir geschehen? Und Folgen wir hier unserem Herrn oder teilen wir nur die Befürchtungen und haben Ängste? Ich möchte nicht zu denen gehören, sondern ich möchte zu denen gehören, die auf Christus schauen. Ja. In allem sind wir bedrängt, kein Ausweg sehend, aber doch nicht ohne Ausweg. Ich habe die wunderbare Schriftstelle vorhin vorgelesen, wo so viele Dinge drin beschrieben werden. Wir meinen aber manchmal, wir haben schon so viel mit uns zu tun, wir könnten unmöglich über den eigenen Tellerrand hinaussehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Effekt, wenn wir dieses Unmögliche tun, und bei Gott ist nichts unmöglich, dass der Effekt dann uns letztendlich sehr, sehr stark dient. Ja. Kann man auch nicht machen. Ich persönlich kann dafür werben. Aber jedes Herz muss sich allein hier sammeln und seine Position bestimmen. Ja. Zweiter Teil. Das Jahr ist noch jung, Weihnachten und der Jahreswechsel liegen ja gerade erst hinter uns. Das ist also von Haus aus eine gute Gelegenheit, um noch einmal innezuhalten an dieser Stelle. Und das tun wir ja immer im Januar. Ja. Innehalten bedeutet, mit einem Tun für eine kurze Zeit einmal aufzuhören und zu verharren. Ja. Innehalten bedeutet, etwas zu unterbrechen, um zum Beispiel nachzudenken, sich Gedanken zu machen über etwas, etwas zu überdenken oder sich zu besinnen. Besinnen wiederum heißt, etwas in die Erinnerung zurückrufen oder sich einer Sache bewusst werden, das dann seinerseits wieder, wenn das geschieht, Einfluss auf uns nimmt. Besinnen heißt, möglicherweise an den Punkt zu kommen, wo gegebenenfalls ein Umdenken nötig ist, ein verändertes Denken, das dann wiederum seinerseits Einfluss auf unsere ganze Lebensweise hat. Ja? Denn was wir denken, das beeinflusst uns oder von dem werden wir getrieben letztendlich. Und darum geht es beim Besinnen und beim Umdenken, dass wir hier möglicherweise auch eine Veränderung erfahren. Unser Denken besteht ja oder bestimmt ja maßgeblich unsere Einstellung. So wie wir denken, sind wir eingestellt. Unser Denken bestimmt unser Streben. Unser Denken bestimmt unser Verhalten, unsere Haltung. Und unser Denken hat auch, und das vergessen die meisten, großen Einfluss auf unser Gemüt, auf unsere Seelenlage, auf unsere Gefühle. Wir fühlen, wie wir denken. Ja. Das heißt, es hat Einfluss auf unsere Verfassung, auf unsere Gesamtverfassung. Das heißt, wie es uns geht, das wird von unserem Denken her zum großen Teil mitbestimmt. Von unserem Denken und von unserer Einstellung im Hinblick auf die Dinge hängt also vieles ab. Das ist ganz deutlich. Und deshalb spricht die Bibel auch immer wieder, und der Richard hat das letzte Woche angesprochen, ja, vom Umsinnen. Das griechische Wort Metanoia, das für Umkehr, für Buße benutzt wird, bedeutet wörtlich Sinnesänderung und meint die Veränderung oder die Erneuerung des Denkens als allererstes. Veränderung und Erneuerung des Denkens. Ich bin ziemlich sicher, in der sogenannten besinnlichen Zeit, in der Zeit vor Weihnachten, finden die wenigsten Ruhe genug, um sich tatsächlich einmal zu besinnen. Im Gegenteil, es kann manchmal so besinnungslos sein, diese ganze Zeit mit so viel Stress verbunden, es ist alles andere als besinnlich. Und zum Jahreswechsel wünscht man sich dann zwar auch noch gegenseitig alles Gute, aber dennoch führt das in der Regel nicht dazu, dass sich tatsächlich etwas ändert. Und normalerweise geht es nach den Feiertagen genauso weiter wie zuvor. Stimmt's? Ja, das ist meistens der Fall. Und dennoch ist natürlich der Anfang eines neuen Jahres, der Jahreswechsel, auch immer die Zeit der Neuorientierung oder einer Positionsbestimmung. Ich bin gleich da, wo ich hin will, ihr Lieben. Um sich wirklich einmal zu besinnen, um nachzudenken, Dinge zu überdenken, sich Dinge ins Gedächtnis zu rufen, über sich selbst zu reflektieren und gegebenenfalls auch einen Kurswechsel vorzunehmen, um dann im wahrsten Sinne des Wortes besonnen, wohl überlegt und mit Bedacht ins neue Jahr zu gehen. Um das zu tun, kann man sich verschiedene Fragen stellen. Und hilfreich sind dabei die sogenannten W-Fragen. Wie zum Beispiel, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich? Wo bin ich hingekommen? Was bewegt mich? Wohin? Welchem Leitgedanken folge ich? Was treibt mich? Und wie geht es mir dabei? Auch als Christ, wie geht es mir dabei? Geht es mir gut? Oder bin ich ein Getriebener? Vielleicht auch ein frommer Getriebener. Welche Ursachen hat es? Was sollte sich ändern? Und wie kann es anders werden? Und so weiter. Ihr Lieben, wer ernsthaft darüber nachdenkt und sich selbst ehrliche Antworten gibt, kann damit sowohl seine Position bestimmen, und das ist die Ausgangsbasis. Und von da aus, wenn er dann die richtige Ortung hat, das heißt das rechte Bezugssystem, wenn er sich besonnen hat und auf das hin ausrichtet, woran er sich orientiert, dann kann er damit die Fahrtrichtung neu ausrichten. Das heißt, wenn es nötig ist, wieder auf den rechten Kurs kommen. Das ist tatsächlich möglich. Ihr könnt euch erinnern, damit Schiffe im Meer, und so war es früher, nicht die Orientierung verloren, hat man damals in der nautischen Navigation oder auch wenn Karawanen durch die Wüste zogen und eine lange Reise vor sich hatten, da hat man sich am Sternenhimmel orientiert. Besonders an den Fixsternen, die sich scheinbar nicht bewegen. Ja. Und so konnte man sowohl den eigenen Standpunkt ermitteln, als auch die Richtung, in die es gehen sollte. Ohne diese Standortbestimmung und ohne das rechte Ortungssystem hätten Schiffe nie ihr Ziel erreicht. Und sie wären einfach irgendwo gestrandet, wären nicht dort angekommen, wo sie hin wollten. Ja. Und so ist es auch bei uns, ihr Lieben. So ist es mit uns. Wenn wir nicht richtig verortet sind, dann werden wir auch schnell von den Strömungen des Lebens hin und her geworfen, ob du Christ bist oder nicht. Auch ein gläubiger Mensch kann zuweilen die Orientierung verlieren. Auch das ist möglich. Und dies gilt sowohl im Hinblick auf unsere täglichen Herausforderungen, die Tag für Tag auch an uns gestellt werden und wie wir damit umgehen, als auch für unser geistliches Leben ganz allgemein. Ja. Schau mal, gerade auch im geistlichen Leben gibt es die unterschiedlichsten Strömungen, die unterschiedlichsten Winde, die mal aus dieser und mal aus jener Richtung wehen. So sagt es der Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 4, Vers 14. Du, und auch diese Winde, die können ein Schiff unter Umständen schon mal ganz schön vom Kurs abbringen. Oder sogar in fremde Gewässer treiben. Ich rede in Bildern jetzt. Und da findet man dann ohne eine klare Positionsbestimmung nicht mehr so ohne weiteres heraus. Wenn dann bei einem Segelschiff noch eine langanhaltende Flaute eintritt, dann kann man zwar versuchen, mit Rudern weiterzukommen, mit Muskelkraft das Ganze zu bewegen, aber das ist eine äußerst mühselige Angelegenheit, wo man meist nicht sehr weit kommt und alle Anstrengung bringt einem nicht wirklich weiter. Ich könnte diesem Bild folgen, nehme ich an, oder? Statt Friede und Freude im Heiligen Geist, wie es Paulus sagt in Römer 14, Vers 17, gewinnen dann manchmal Frustration, Enttäuschung oder sogar Depression und Ängste die Oberhand und die können einem das Leben ganz schön schwer machen. Ja. So, und deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder einmal zu besinnen, den eigenen Standort zu bestimmen, um wenn nötig ein Umdenken zu bewirken oder auch eine Rückbesinnung auf das, was wirklich zählt, worauf es für uns als Nachfolger Jesu ankommt. Woran mache ich diesbezüglich mein Denken fest? Dass ich nicht ein Getriebener bin, dass ich bei dem, wie ich lebe als Christ, dass es mir auch gut geht. Dass ich nicht ständig unter Druck stehe, irgendwelche Dinge tun zu müssen, um irgendetwas erreichen zu müssen. Ich möchte euch die Antwort heute einmal anhand meiner eigenen Erfahrung geben, anhand meines Lebens, so wie ich die Dinge erlebt habe. Nur ganz kurz. Im Sommer 1985, das ist jetzt über 35 Jahre her, bin ich zum ersten Mal ihr rechnet gut mit, ihr seid dabei, das ist schön. Im Sommer 80 habe ich Jesus, meinen Herrn, zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Das war der Anfang. Und das hat schlagartig mein Leben verändert und etwas völlig Neues bewirkt in meinem Leben. Mir eine völlig neue, eine komplett neue Richtung gegeben. Von heute auf morgen, so war das bei mir. 35 Jahre mit Jesus zu leben, unter seiner Führung immer wieder Schritte zu gehen, die man noch nie zuvor gegangen ist. Manchmal im Boot mit ihm über den See zu fahren, und manchmal auch mit ihm auf dem Wasser zu gehen. Alles das macht man mit in dieser Zeit. Ist eine faszinierende Erfahrung. Und es gehört auch zum Glaubensleben. Unter seiner Hand Zeiten des Überflusses zu haben. Auf saftigen Weiden zu sein. Und zu wissen, er leitet mich zum frischen Wasser. Und er erquickt meine Seele, die auf der Reise manchmal auch ganz schön durchhing. Ist immer wichtig gewesen, um den Anschluss nicht zu verpassen, um dran zu bleiben, um getröstet zu sein in dieser Zeit. Aber auch an seiner Hand Wüsten zu durchschreiten oder tiefe Täler, wo man kaum mehr Licht sieht und wo kein Weg mehr erkennbar ist. In allem aber immer wieder auch seine Ermutigung oder auch seine Korrektur zu erfahren. Dein Stecken und dein Stab. Die trösten mich. Auf was kommt es da an? Das ist die Frage. Auf was kommt es da an? Was muss ich tun, um ein glücklicher Nachfolger zu sein und nicht ein Getriebener? Ich sage euch mein Fazit nach 35 Jahren. Obwohl viele geistliche Wellen in all den Jahren mit ganz unterschiedlichen Betonungen kamen und gingen. Und jede dieser Wellen hatte den Anspruch des richtigen Konzeptes für Erweckung oder wie Gemeinde sein soll, um relevant in der Welt zu sein oder gar um die Welt zu retten. Ob es sich damals um den Befreiungsdienst handelte, wo man überall nur noch Dämonen gesehen hat und man angehalten wurde, alle Dämonen auszutreiben, damit der Wille Gottes geschehen kann und die Menschen endlich frei sind. Oder die sogenannte Glaubensbewegung, auch eine starke Welle, bei der man nur richtig glauben musste, um die Segnungen Gottes zu erhalten. Oder, das wird manchen überraschen, die Lobpreisbewegung, die ab den 80er Jahren immer mehr an Fahrt aufnahm und versprach, damit können wir jeden geistlichen Krieg gewinnen und das Land endlich einnehmen. Nicht zu sprechen von den vielen diversen Vorstellungen einzelner gutmeinender Christen, die es überall in den Gemeinden natürlich auch gibt. Und die überzeugt waren zu wissen, wie man Gemeinde baut und was man alles tun sollte, um geistlich erfolgreich zu sein. Und auch in unseren Tagen gibt es wieder einige neue Lichter am Sternenhimmel, von denen ich allerdings glaube, dass auch sie keine Fixsterne sind. Aber geändert, Hand aufs Herz, die Leute, die länger dabei sind, die spreche ich jetzt an. Geändert hat sich eigentlich nicht viel. Ich rede nicht nur von uns, sondern ich rede ganz allgemein. Geändert hat sich eigentlich nicht viel. Die Christen heute ringen genau mit denselben Dingen wie die Christen damals. Und manche sind dabei in der Jagd nach dem richtigen Konzept auch ausgelaugt und müde geworden. Ja. Ich will euch heute einmal sagen, auf was es für mich ankommt. Nach 35 Jahren mit Jesus. Auf was es für mich ankommt, wenn mich Angst befällt. Oder wenn ich beunruhigt bin, ob all der Dinge, die hier auf mich zukommen. Oder ob der Ansprüche, die manche vielleicht auch stellen. Und all die Spannungsfelder, die sich so in einem Leben und auch in meinem Leben ergeben können. Ich sage euch, für mich ist es dasselbe wie am Anfang. Auch da hat sich nichts geändert. Jesus zu lieben, ihn zu ehren und ihm zu vertrauen, dass er mich recht führt. Unabhängig, welcher Wind gerade weht oder welche Welle gerade kommt. Mein Leben an den Geboten Gottes auszurichten, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Seine Worte bleiben in Ewigkeit, ja. Jesus hat die Gebote Gottes erfüllt und er erwartet da von uns, dass das Orientierungsmarken für uns sind. Ja. Das sind Fixsterne am Himmel. Unvergänglich. Es bleibt. Und wie fangen die Gebote an? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und dann kommen auch noch ein paar wenige andere. Paar wenige, sollst nicht stehlen. Und so weiter. Daran unser Leben auszurichten. Ein weiteres ist, mich einfach vom Heiligen Geist und dem Wort Gottes korrigieren und ermutigen zu lassen. Mich haben die Psalmen oder Teile der Psalmen so oft ermutigt oder irgendwelche Schriftstellen. Aber auch korrigiert, selbstverständlich. Ja, und was dann dazu kommt, ist, mich einfach an meinem Gott zu freuen. Und wenn ich merke und gemerkt habe, manchmal hat es eine Weile gedauert, bis ich es gemerkt habe, ich habe die Freude an meinem Herrn verloren. Spätestens dort ist dann der Zeitpunkt, wo ich mich neu besinnen musste oder auch besinnen wollte. Weil so wollte ich nicht leben. So will ich als Christ nicht leben, ohne die Freude des Herrn in meinem Leben. Ich habe keine Lust, als Trauerklos durch die Welt zu gehen und dann noch zu behaupten, ich bin Christ, Halleluja. Ja. Paulus schreibt dann im Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun den Christus, den Herrn, kennengelernt habt, so wandelt in ihm. So wandelt in ihm, wie ihr ihn kennengelernt habt. Und ich habe ihn so kennengelernt, dass er mich bedingungslos angenommen hat, mich an seine Hand genommen hat, mich geführt und geleitet hat. Und dass große Freude in meinem Leben war, dass ich endlich zu Hause war und dass ich meinen Gott gefunden hatte und er mich gefunden hatte. Und dass ich ihn lieben konnte, weil er mich so lieb hat. Ja. In Micha 6, das ist etwas aus dem Alten Testament, heißt es einmal, man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist und recht. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. So, das hängt damit zusammen. Ja. In Sprüche 21,3 heißt es noch, Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn lieber als Schlachtopfer. Auch wir bringen gerne Schlachtopfer, ja. Wir müssen dies tun und jenes tun und das muss man bedenken und dies machen und fromm und frömmer und noch frömmer. Ja, und wir merken manchmal gar nicht, wie uns das auslaugt. Dabei sind es einige wenige Dinge, die der Herr tatsächlich von uns erwartet, dass wir uns festmachen an unserem Herrn, dass wir ihn immer wieder anschauen und betrachten. Und dann werden die Dinge der Welt, wie heißt es in dem Lied? Blass und klein, genau so ist es. Richte den Blick nur auf Jesus, heißt es ja. Dann werden die Dinge der Welt blass und klein. Ja. Und noch eins, was natürlich eine Rolle spielt, auch in meinem Leben, sehr stark. Auch ich werde von den Dingen natürlich bewegt. Und ich weiß, wie der Apostel Paulus das auch von sich sagt, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ja. Aber ich weiß auch, meine Schwächen und Fehler und sogar meine Versagen sind durch sein Opfer abgedeckt. Ist alles abgedeckt. Und diese wenigen Dinge, die sind in meinem Denken. Und die will ich mir immer wieder zu Herzen nehmen. Dann wird mein Kopf frei, wenn ich einmal in der Gefahr stehe, den Durchblick zu verlieren oder vielleicht ihn sogar mal verloren habe, was schon öfter vorgekommen ist. Wer länger in der Gemeinde ist, in der Chiemseestraße zum Beispiel noch, der weiß, dass es einmal eine Situation gab, mir fällt jetzt gerade nicht ein, um was es da ging, wo ich vor euch stand und sagen musste, es tut mir leid, ihr Lieben, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich weiß auch noch, wie die Marille damals kam und sagt, hey, du bist doch unser Pastor, du musst doch wissen, wo es hingeht. Und ich stand hier und ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Sie hat recht gehabt. Aber ich wusste nicht. Es musste erst von meinem Herrn etwas kommen, um wieder zu wissen. Und ich konnte es mir nicht aus den Rippen schneiden. So, aber dann im Hinblick auf ihn fließen uns die Dinge zu, die wir dann brauchen wieder. Jeder von uns. Sei es Trost, Annahme, Frieden im Herzen. Ja, und darauf besinne ich mich, wenn es mal wieder schwierig wird. Und das darfst du auch. Wenige Dinge sind es. Eigentlich nur eine Sache. Jesus, den wir anschauen. Voller Barmherzigkeit und Gnade. Und wenn er uns anschaut und uns berührt, ist alles klar wieder. Ist alles klar. So, das sind so die Hauptkoordinaten, an denen wir immer wieder unser Leben ausrichten können, wenn wir einmal die Orientierung verloren haben. Und das sage ich euch am Anfang dieses Jahres, weil ich natürlich auch nicht weiß, was so alles kommt. Welche Winde wehen, welchen Stürmen wir entgegengehen, was alles geschehen wird. Wo wir vielleicht auch in einer Meinungsvielfalt uns bewegen. Ja. Und es gibt da immer wieder Leute, die meinen, sie müssen das, was sie erkannt haben, mit Gewalt durchbringen. Ja, aber du kannst nicht immer dem nachgeben, wer am lautesten schreit. Ja. Und auch die Masse hat nicht immer recht. Sondern es ist zu prüfen, was zu tun ist in solchen Situationen. Und dann kann es auch mal Momente geben, wo man nicht weiß. Und da gilt es dann, sich zu besinnen, stille zu werden. Und sich an diesen Koordinaten wieder auszurichten. Die Fixsterne, die uns Gott gegeben hat. Und die Sonne, ja, die wir haben. Die Licht in unser Leben bringt. Ist doch auch gut, oder? Vielleicht ein bisschen schlicht, ich weiß. Ja. Aber so ist das Evangelium. Die gute Nachricht. Selbst Kinder können es verstehen. Aber es gilt auch für uns als Erwachsene. Und gerade wenn wir lange dabei sind und meinen, wir müssten es doch jetzt alles wissen, bleiben wir trotzdem Abhängige, die den Herrn heute wahrscheinlich nach vielen Jahren doch, kann ich sagen, mehr brauchen noch als am Anfang. Mehr brauchen als am Anfang. Am Anfang war ich sofort wochenlang getragen. Es war nur schön, es war nur toll, es war nur fantastisch. Monate, ja. Und dann kam die Zeit, wo ich gelernt habe, immer mehr. Und dann irgendwann kam die Zeit, wo ich dachte, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Und dann wiederum kam eine Zeit, wo ich gelernt habe, ich weiß es doch nicht so, wie ich meinte, es zu wissen. Dann kam die Zeit, wo mir immer klarer geworden ist, Jesus, wenn du mich nicht leitest und wenn ich nicht von deiner Hand empfange, dann wird nicht gebaut. Wo der Herr das Haus nicht baut, ist nicht gebaut. Und so macht man Erfahrung nach Erfahrung und lernt Stück für Stück im Gehen mit dem Herrn. Es kamen Phasen, wo ich dachte, Herr, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert. So viele gibt es, die sind besser als ich. Das stimmt auch. Ist auch wahr. Und der Herr macht deutlich, hey, tu deinen Job. Und dann gehst du weiter und es kommen andere Dinge, wo du denkst, Herr, ich halte es nicht aus. Ich werfe jetzt das Bettel hin. Soll's doch machen, wer will. Und da war mal dann in so einer Phase ein Gast bei mir im Haus. Ich sage euch, wer es war. War der Mario damals. Das ist Jahre her. Er sagte, du wirfst nicht hin. Gott hat dich gerufen, hier vorauszugehen. Und du gehst weiter, lässt das nicht aus der Hand nehmen. Und so kommt eins zum anderen. Und immer mehr merkst du, Herr, ich kann allein nicht gehen. Oder wie Salomo es einmal ausgedrückt hat, der zuständig war dann für ein ganzes Königreich. Das bin ich zum Glück nicht, ja. Ich möchte auch nicht in den Schuhen von Frau Merkel stecken, ganz ehrlich. Aber Salomo sagte, Herr, ich bin wie ein Knabe, der nicht aus noch einzugehen weiß. Schenk mir die Weisheit, dieses Volk zu leiten. Erstaunlicherweise blieb er nicht auf diesem Weg. Könnt ihr euch erinnern? Gott hat gesagt, nimm dir keine dieser Frauen, sie werden dich wegbringen von Gott. Und tatsächlich ist so geschehen. Hat er nicht mehr weise gehandelt, der Salomo. Ja, und so gehen wir, wie wir angefangen haben, ja, und kommen immer wieder auf diese wesentlichen Dinge zurück, die uns dann immer wieder in allen Situationen die Perspektive geben, die wir brauchen. Herr, du bist bei mir. Hast mich nicht alleine gelassen. Auch wenn man sich in manchen Situationen sehr allein fühlen kann. Aber man ist nicht wirklich allein. Denn du bist da, sagt der Psalmist. Denn du bist da. Jawohl. Und dann muss man halt mal stehen bleiben und gucken, wo jetzt. Und dann gilt es, sich auf diese Koordinaten wieder einzulassen vom Herzen her. Und zu sagen, Herr, so will ich einfach leben. Das soll die Maxime meines Lebens sein. Dir zu folgen, dich zu ehren mit dem, was ich tue. Das tue ich nicht ständig durch neue Offenbarungen, sondern einfach, indem ich seine Gebote befolge. Ganz einfach. Denn, wie geht's weiter? Seine Gebote sind nicht schwer. Sind nicht schwer. Wenn ich Jesus liebe, dann ist es nicht schwer. Ja. Ja, ich habe keine Lust mehr zu stehlen, so wie ich es ganz früher mal gemacht habe. Ja. Es fällt mir leicht, nicht mehr zu stehlen, nicht zu betrügen, nicht zu lügen. Das mit dem Lügen ist schon wieder so eine Sache. Ja. Es kann Situationen geben, wo man versucht ist, zu lügen. Da kostet es dann möglicherweise etwas, weil wenn du nicht lügst, trägst du möglicherweise äußerlich einen Schaden davon. Möglicherweise, wenn du die Wahrheit sagst. Aber innerlich und in deiner Beziehung zum Herrn wächst du. Hier öffnet sich eine Tür. Und so sind Fixsterne am Himmel für uns als Christen schlicht und einfach das, was er uns gesagt hat. Die Gebote des Herrn. Und so kann man leben. Und so kommt das Herz zur Ruhe. Und das Getriebensein hört auf. Und so kannst du sogar durch Situationen gehen, die du absolut nicht beherrschst. Und wo du vielleicht auch äußerlich tatsächlich mit Verlust herausgehst. Aber du hast den Herrn dabei nicht verloren. Und er hat dich durchgetragen. Und er beschenkt dich immer reich. So, ich weiß, dass das eine einfache Botschaft ist. Keine neue Offenbarung. Aber ich glaube, dass es schlicht und einfach Gottes Wort ist. Ja. Und dieses Wort ist wie ein Fels, auf dem kannst du stehen. Und dann können die Winde kommen gehen. Du weißt, was geschrieben steht. Und das genügt. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut, ja. Und ich bin froh. Ich bin so froh. Ich bin auch so froh, dass ich nicht derjenige sein muss, der immer wieder neue Offenbarungen hat, um die Gemeinde von einem Höhepunkt zum anderen führen zu müssen, sondern dass wir als Gemeinde, jeder Einzelne, wenn er das mag, einfach in der Welt sein Leben mit Gott führen kann. Und von Zeiten zu Zeiten tut Gott etwas Neues und wir lassen uns von ihm lenken, und versuchen darauf einzugehen und ihm hier zu folgen. Mich entspannt das. Ja. Wir dürfen einfach sein vor ihm als Erlöste. Ja. Darfst zu Hause dein Essen genießen. Danke, Herr, ich bin erlöst. Ja. Muss nicht ständig unter Druck sein. Drucksituationen kommen. Aber wenn wir richtig verortet sind, bringen sie uns nicht um, sondern wir kommen hier durch. Lasst uns mal aufstehen. Irmi, du darfst auch sitzen bleiben, das ist kein Problem. Hauptsache, wir stehen innerlich vor unserem Herrn. Ist jemand hier, der Klavier spielen kann? So, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dich jetzt einmal ganz bewusst auf Gott auszurichten. Dich zu besinnen, diese Koordinaten in Augenschein zu nehmen. Wenn du jemand bist, der in seinem Christsein eher sich durchschleppt, und dieses Durchschleppen hat nichts primär damit zu tun, wenn du in deinem Alltag viel zu tun hast, ja. Oder wenn du eine große Familie hast. Und ich weiß es ja, wie es bei uns war, vielleicht wenn viele Kinder da sind. Das ist schon richtig anstrengend. Das ist ganz klar. Aber dennoch kann uns geistliche Freude zufließen, immer wieder aufs Neue. Dennoch dürfen und sollen wir die sein, die von ihm getröstet sind, die sich getragen wissen und die sich umfangen wissen von seiner Güte und von seiner Barmherzigkeit dort, wo wir stehen. Er mutet uns manchmal etwas zu, ja, aber er hilft uns auch, heißt es. Und wenn du jemand bist, der spürt, eigentlich habe ich die Freude an Gott verloren. Ich freue mich nicht mehr in meinem Herrn. Mir ist alles eine Last. Es ist alles nur noch mühselig. Und ich gehöre zu diesen Beladenen. Dann ist es höchste Zeit, dich neu zu verorten und zu erkennen, dass du wahrscheinlich in vielen Dingen nicht mehr seine Last trägst, sondern dir vieles aufgeladen hast, auch innerlich, was nicht von ihm ist. Er möchte wirklich, dass du dich frei bewegen kannst in ihm. Und auch die Schwachen sind hier nicht irgendwo am Ende, wo sie nichts tun können, sondern gerade ihnen möchte er dienen, immer wieder aufs Neue und eine Perspektive geben, die eben über das hinausgeht, was unseren Alltag ausmacht. Der Alltag kann manchmal mühselig sein, das ist wahr, ja. Und Einzelne schleppen sich mit den unterschiedlichsten Dingen herum, die nicht einfach abzuschütteln sind. Aber in das hinein will er uns begegnen. Aber manchmal müssen wir auch dann aufhören, einen Augenblick mit allem anderen und wirklich einmal sagen, Herr, ich muss mich neu verorten in dir. Wo ist mein Fixstern? Es geht mir nicht gut, aber ich weiß, wo du bist, dort ist Wohlsein, dort ist gut. Bring doch mein Herz wieder zur Ruhe, Jesus. Hilf mir, jemand zu sein, der sich nicht verzettelt in tausend Dingen, sondern zuallererst will ich jemand sein, der dich ehrt, der dich liebt und der dir dient. Ich will deine Gebote achten, die paar Dinge, die du mir sagst. Und das will ich von Herzen tun, weil ich spüre, deine Gebote sind nicht schwer. Du liebst mich und ich liebe dich. Schenk mir die Freude wieder, Herr, die ich verloren habe. Du bist meine Herzensfreude. Tja, eins weiß ich, dass im selben Augenblick schon etwas in uns geschieht, wo wir uns so vor ihm ausrichten. Weil wer so kommt, der findet eine geöffnete Tür. Ja. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist und zu uns redest, dass du nicht fern bist, sondern nahe und dass du so nahe gekommen bist, an unser Ohr und an unser Herz, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du nicht ein Gott bist, der uns treibt, der uns vor sich her treibt und mit Gewalt Dinge in unserem Leben bewirken möchte. Sondern du bist der, der um unser Herz wirbt, der um unser Leben wirbt, weil er einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen von ganzem Herzen, einen Gott, solchen Gott zu haben, der uns kennt, der jedes einzelne Herz kennt bis ins Tiefste hinein, was uns bewegt, was uns Mühe macht. Herr, wo unsere Ängste stecken, du weißt es. Und du willst uns freisetzen von alledem, einfach indem deine Gegenwart unser Herz erfüllt. Und Heiliger Geist, ich bete heute Morgen, dass deine Gegenwart kommt und neu jedes Herz erfüllt. Jeder, der sich ausstreckt nach dir und Ja zu dir sagt, darf dich erfahren und darf dich erleben, Herr. Danke dafür, dass du niemanden übersiehst, an niemanden vorbeigehst, sondern dass du voller Mitleid und voller Erbarmen bist und dass du Verständnis hast für all die Dinge in unserem Leben, die uns bewegen, Herr. Danke dafür. Herr Jesus, ich bete, dass heute Morgen viele wieder neu verortet werden in deinem Ortungssystem, Herr. Herr, getragen von deiner Liebe und Barmherzigkeit. Ausgerichtet in deiner Perspektive, dich anzuschauen und dich zu sehen. Und zu wissen, dass du der Herr bist, der das gute Werk begonnen hat und es auch ganz sicher an jedem von uns vollenden wird. Dass niemand stark genug ist und niemand schwach genug ist, um dir nicht folgen zu können, sondern du trägst uns, Herr. Du ermutigst uns aufzustehen, wenn wir hingefallen sind. Und du selber sorgst dafür, dass alles gut wird. Danke dafür, Herr. Und Herr Jesus, du ermutigst uns in deinem Wort, alle unsere Sorgen auf dich zu werfen, die uns manchmal so niederdrücken und zu schaffen machen. Und es fällt uns manchmal sogar schwer, die Sorgen auf dich zu werfen. Aber wir danken dir, dass wir dir das auch das sagen können, Herr. Wo wir kraftlos sind, wo jede geistliche Spannkraft in unserem Leben fehlt, auch da hast du Sorge getragen, dass wir hier nicht untergehen, sondern auch da hilfst du durch und schenkst neue Kraft mitten in der Kraftlosigkeit. Danke dafür. Wir preisen dich, Herr. Wir erheben dich, Jesus. Wir rühmen dich, unseren Gott und Heiland und Retter, unseren König, unseren guten Hirten. Wir danken dir für deine Herrschaft über unserem Leben und auch in der Welt. Du hast alles in Kontrolle, Jesus. Wir danken dir, dass dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden und sogar unter der Erde, dass niemand deiner Macht widerstehen kann. Danke dafür. Und du bist mächtig, alles zu tun, weit über das hinaus, was wir erbitten oder überhaupt erdenken können. Und du bist fähig und willig, es auch zu tun, Herr. Weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Halleluja, welch einem Gott dienen wir. Danke, Jesus. Danke, Herr. Kannst du mal auf D gehen, D-Dur? Dur. Das ist noch Moll. Gib mir mal nur das D. Okay. Halleluja.